Die Burg von Otranto von Horace Walpole. Kapitel 1, Abschnitt 1. Manfred, Fürst von Otranto, hatte einen Sohn und eine Tochter. Diese, ein sehr schönes Fräulein von 18 Jahren, hieß Mathilde. Corrado, der Sohn, war 3 Jahre jünger, übel aussehend, kränklich und ohne versprechende Anlagen, dennoch der Liebling seines Vaters, der selten Spuren einiger Zuneigung gegen Mathilde blicken ließ. Manfred hatte eine Heirat für seinen Sohn mit Isabellen, der Tochter des Markgrafen von Vicenza, besprochen, und ihre Vormünder hatten sie bereits in Manfreds Hände abgeliefert, damit er die Hochzeitsfeier vollziehen könne, sobald Corrados schwacher Gesundheitszustand es erlaubte. Manfreds Hausgenossen und Nachbarn bemerkten seine Ungeduld, die Feier zu vollziehen. Jene freilich scheuten seine Strenge und unterstanden sich daher nicht, ihre Mutmaßungen über diese Eilfertigkeit zu äußern. Hippolyte, seine Gemahlin, eine liebenswürdige Dame, wagte zuweilen, ihm die Gefahr vorzustellen, die mit einer frühen Verheiratung ihres Sohnes in Rücksicht seiner großen Jugend und größeren Schwachheit verbunden wäre, aber sie erhielt nichts zur Antwort als Vorwürfe über ihre eigene Unfruchtbarkeit, da sie nur einen Erbherrn geboren habe. Manfreds Vasallen und Untertanen nahmen sich in ihrer Rede minder in Acht. Sie schoben diese hastige Vermählung auf Rechnung der Furcht ihres Fürsten, eine alte Weissagung erfüllt zu sehen, nach welcher es hieß, die Burg und Herrschaft Otranto sollte dem Geschlecht ihres gegenwärtigen Einhabers entwendet werden, wenn dem wirklichen Besitzer seine Behausung zu enge würde. Es war schwer, in dieser Weissagung einen Sinn zu finden, und noch schwerer zu begreifen, was sie mit der vorseienden Vermählung für eine Verbindung habe. Doch blieb das Volk, dieses Rätsels oder Widerspruchs ungeachtet, nicht minder fest auf seiner Meinung. Corrados Geburtstag war zum Trauungsfest bestimmt. Die Gesellschaft befand sich in der Burgkapelle versammelt und alles zur priesterlichen Einsegnung bereit, als man Corrado selbst vermisste. Manfred konnte keinen Verzug ertragen. Er hatte nicht bemerkt, dass sein Sohn sich entferne, und sandte einen seiner Begleiter, den jungen Fürsten herbeizurufen. Der Bediente blieb nicht so lange weg, als er Zeit bedurfte, über den Hof nach Corrados Zimmer zu gehen, sondern lief atemlos zurück und sah aus wie ein Wahnwitziger. Seine Augen starrten, Schaum stand vor seinen Lippen. Er sprach kein Wort und zeigte auf den Hof. Die Gesellschaft ergriff Schauder und Entsetzen. Die Fürstin Hippolyte wusste nicht, was vorgefallen sein konnte, aber aus Angst um ihren Sohn fiel sie in Ohnmacht. Manfred, minder besorgt als aufgebracht über die Verzögerung der Trauung und die Albernheit seines Bedienten, fragte gebieterisch, was es gäbe. Der Bursche antwortete nicht, sondern fuhr fort, nach dem Hofraum hinzudeuten, und rief endlich, nachdem er sich zu wiederholtem Male fragen lassen, »O weh, der Helm, der Helm!« Unterdessen waren schon einige der Gesellschaft in den Hof gelaufen, woher man ein verwirrtes Getöse von Schrecken, Abscheu und Entsetzen vernahm. Endlich ward Manfred bestürzt, als sein Sohn nicht erschien, und ging selbst, um der Ursache dieser seltsamen Verwirrung nachzuforschen. Mathilde blieb zum Beistand ihrer Mutter, und Isabelle leistete ihr darin Gesellschaft, die ohnedem keine Ungeduld nach einem Bräutigam bezeigen wollte, für den sie in der Tat wenig Neigung besaß. Was Manfreds Augen zuerst auffiel, war ein Kreis seiner Bedienten, die etwas in die Höhe zu heben sich bemühten, was einem Berg schwarzer Federn ähnlich sah. Er staunte und traute seinem Gesicht nicht. »Was treibt ihr da?« rief Manfred wütend. »Wo ist mein Sohn?« Ein Chor von Stimmen antwortete, »O gnädigster Herr, der Prinz, der Helm, der Helm!« Ihn erschütterten die Klagetone, die Furcht unbekannter Dinge überfiel ihn. Er trat hastig hinzu. Was erblickte